Ich möchte gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, Herr, du bist unser Zufluchtsort und zu dir wollen wir kommen. Und ich bitte jetzt in diesem Gottesdienst, weiterhin in diesem Gottesdienst und auch so in unserem Alltag, bitte hilf uns zu wissen, dass du die Arme weit machst für uns und dass du uns einlädst, zu dir zu kommen mit allem, was uns beschäftigt. Danke, dass du bist, der du bist. Danke, dass du mächtig bist und liebevoll bist. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt wirkst und redest, dass du meine Worte deine sein lässt und dass du sie ja, tief in unsere Herzen schreibst, auch in mein Herz. Danke, dass du gerne hilfst. Danke, dass du redest. Danke, dass du lebendig bist. Amen. Das neue Jahr hat begonnen. Und das meiste von dem neuen Jahr liegt noch in der Zukunft. Das neue Jahr liegt noch wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns. Wie andere neue Sachen auch, fühlt es sich noch völlig unberührt an und voller Möglichkeiten. Vielleicht sind da aber auch Sachen, wie wir es auch im Eingang von Andi gehört haben, vielleicht sind da auch Sachen, die einem Angst machen, auf die man auch gar keine Lust hat im neuen Jahr. Vielleicht erschlägt einen auch der Gedanke an ein weiteres Jahr. Wie ein ewiger Kreislauf ist es doch alles, kein Vorankommen im Leben. Ich bleib der Alte und auch die Umstände, in denen ich lebe, bleiben so nervig und belastend, wie sie die ganze Zeit sind. Das neue Jahr, erwarten mich da neue Sachen oder bleibt alles beim Alten? Und wir haben für dieses Jahr eine Jahreslosung. Wir sehen sie hier auch an der Wand geschrieben. Wir haben für dieses Jahr eine Jahreslosung, die uns ausrichtet auf das, was nicht nur in diesem Jahr sein wird, ob neu oder alt. Nein, die Jahreslosung für 2026 lässt uns auf das Ende blicken, das Gott insgesamt dieser Welt bereitet hat. Und das ist ein Neuanfang, den er bereitet hat mit viel Potenzial und frei von allem alten Leid, das uns hier noch so oft umfängt. Denn es heißt in dieser Jahreslosung, und das spricht Gott selbst, siehe, ich mache alles neu. Das ist Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Und diese Jahreslosung, was da drin steckt, das wollen wir uns heute einmal anschauen und sie mitnehmen für dieses neue Jahr 2026. Siehe, er macht alles neu. Und wir werden das in drei Punkten machen. Wir werden als erstes sehen eine neue Schöpfung. Zweitens werden wir sehen der Sieg über alles Leid. Und drittens, wenn dann wieder alles rein und heil sein wird. Und bevor wir auf diesen fünften Vers schauen, auf die Jahreslosung selbst schauen, schauen wir uns eben noch die Verse an, die direkt davor stehen, die Verse 1 bis 5. Und da fängt in Vers 1 ein neuer Abschnitt an. Und dieser Abschnitt ist auch Teil dieses ganzen Buches der Offenbarung. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Und in der Offenbarung, da wird beschrieben, wie die Zeit aussehen wird, wie die Zeit sein wird, nachdem Jesus nicht mehr hier ist, bis dann zum Ende der Heilsgeschichte. Und diese Zeit ist so, wie es auch Jesus selbst gesagt hat. Da werden Kriege sein, Hungersnöte, viel Trubel, viel Schlechtes und auch Verfolgung von Christen wird es geben. Das wird es so sein, diese Zeit. Und zwischendrin sehen wir in der Offenbarung dann aber immer wieder, wie Gott die ganze Geschichte lenkt und wie er selbst Trost schenkt für die, die sich zu ihm halten und wie sein Lob trotz all der Katastrophen überall erschallen wird. Aber es ist eben noch so viel Bosheit in der Welt. Und auch das lesen wir in der Offenbarung von dieser Bosheit und auch, wie Gott das richtet. Er richtet die Menschheit, weil die Menschen immer weiter Böses tun und Gott ablehnen. Und das alles passiert, bis Jesus sichtbar für alle wiederkommt. Und dann wird er endgültig richten. Und nach all diesem Trubel, und nachdem die Bosheit immer mehr Überhand genommen hat und Gott das dann aber beendet hat, bleibt es aber nicht dabei. weder bei der Bosheit noch bei dem Gericht, sondern dann heißt es in Kapitel 21, Vers 1, und ich, also Johannes, der das alles gesehen hat und dann aufgeschrieben hat, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also nachdem die jetzige, die erste Welt gerichtet sein wird und sie der Vergänglichkeit überlassen sein wird, kommt da jetzt das Heil in Form einer neuen Schöpfung. Der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen, aber es wird einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Und das ist letztlich das, was wir Christen meinen, wenn wir sagen, wir kommen in den Himmel. Eigentlich müssten wir sagen, wir kommen in den neuen Himmel und die neue Erde. Oder eben, wir kommen in die neue Schöpfung. Das steht am Ende der Heilsgeschichte. Eine neue Schöpfung. Und ja, diese Aussage, man kommt in den Himmel, die ist wirklich weit verbreitet. Und die gilt meistens auch als absolut gesetzt. Aber tatsächlich findet sich das so nicht in der Bibel. Und ich will da wirklich nicht heretisch sein. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war das für mich auch ein Schock. Und nachdem mir das dann aber gesagt wurde, habe ich beim Bibellesen mal drauf geachtet und es tatsächlich nirgendwo gefunden. Weil in der Bibel ist das Konzept wirklich eher, am Ende steht eine neue Schöpfung. Und ich kann damit leben, wenn man sagt, man kommt in den Himmel. Einfach, weil es so weit verbreitet ist und so tief drin sitzt. Und weil es ist eh die Frage, ja, was meint man dann damit? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und zu sagen, man kommt in den Himmel, erzeugt meistens, würde ich sagen, eher ein Bild, wo man irgendwo in den Wolken rumschwebt. Und das, finde ich, ist dann aber wirklich nicht mehr richtig und ist nicht das, was Gott uns sagt, wie es sein wird. Weil es wird ein Leben sein in einer neuen Schöpfung, wo manches ganz ähnlich, aber doch anders, aber auch ähnlich sein wird wie hier. Es wird dort auch sinnvolle Aufgaben geben. Es wird dort auch Materie geben. Wir werden dort essen und trinken. Und wenn man das vor Augen hat, wenn man sagt, man kommt in den Himmel, dann finde ich das voll okay. Aber hilfreicher ist es dann, um das auch klarer als Bild im Kopf zu haben, ist es hilfreich dann, wenn man tatsächlich auch sagt, meine ich, man kommt in den neuen Himmel und die neue Erde. Oder man sagt, man ist in der neuen Schöpfung mit dabei. Weil es ist eben nicht einfach eine schwer vorstellbare Existenz irgendwo in den Wolken, sondern es ist die Wiedervereinigung von Himmel und Erde. Also der Himmel als der Wohnort Gottes wird wieder vereint werden mit einer neuen Erde, dem Lebensraum von uns Menschen. Aber eben auch die Erde in einer neuen Gestalt. Und diese Wiedervereinigung ist ebenso, wie es schon mal war im Garten Eden. Auch da war Gott direkt unter den Menschen gegenwärtig. Also sein Wohnort der Himmel und der Wohnort der Menschen, die Erde, waren in perfekter Harmonie miteinander vereint. Wir Menschen und der allmächtige Gott. Und dass es diesen wiedervereinten Lebensraum wieder geben wird, das wird dann auch in den nächsten Versen nochmal gesagt. Schaut mal in Vers 2 und 3, da heißt es, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also das neue und vollkommen heilige Jerusalem kommt als Zelt Gottes, als Wohnung Gottes hier auf die Erde oder dann auf die neue Erde, damit Gott wieder bei den Menschen wohnen kann und damit sie bei ihm wohnen können, als sein Volk in seiner Stadt. Also es wird wieder ungetrübte Gemeinschaft geben. Und er wird uns nicht nur eben mal besuchen, sondern Gott selbst wird höchstpersönlich sozusagen in unserer Nachbarschaft wohnen. Wir werden bei ihm in der Nachbarschaft wohnen. In Verden, da gibt es die Straße Herrlichkeit. Ich weiß, in Lemgo gibt es eine Straße, die heißt Hinter dem Heiligen Geist. Und sowas wird dort nicht nur eine Bezeichnung sein, sondern Realität. Gott direkt gegenwärtig. Seine Herrlichkeit mitten unter uns, bei uns in der Nachbarschaft. Und dann haben wir hier in Offenbarung 21 insgesamt große heilsgeschichtliche Linien, die hier zusammenlaufen und die hier erfüllt werden. Wie Gott zum ersten Mal eine Schöpfung gemacht hat, wird er wieder eine neue Schöpfung machen. Und da wird er das, was er ursprünglich für die Schöpfung vorgesehen hat, jetzt endgültig verwirklichen. Also er kommt mit seinen Absichten ans Ziel, mit seinen guten Absichten. Die neue Schöpfung wird so sein, wie Gott es von Anfang an gewollt hat. Nur noch besser. Besser, weil das Böse und die Sünde werden überwunden sein. Und es wird sich nicht wiederholen. Also Gott hat die Welt nicht dauerhaft zyklisch geschaffen, sondern linear. Es gibt keinen ewigen Kreislauf, wo sich alles immer wieder wiederholt, sondern es gibt ein Ende, das Gott der Heilsgeschichte gesetzt hat. Sonst hätte das alles, was passiert ist, keinen oder nur wenig Sinn gehabt. Aber der Schöpfer hat einen Sinn und hat ein Ziel für seine Schöpfung. Und klar, in uns kommt dann manchmal diese Frage auf, warum macht Gott es dann nicht sofort so? Warum bringt Gott die Welt nicht sofort in diesen harmonischen Zustand? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Mir würden schon auch Antworten einfallen, wie dass er so das Böse und die Sünde erst wirklich besiegt und er sie so raushält aus seiner Schöpfung. Oder dass Gott dadurch, dass er die ganze Heilsgeschichte erst gibt, er zeigt, wie herrlich er ist und wie gnädig und mächtig er ist. Aber auch das sind maximal Teilantworten, die nicht alles erklären, warum Gott diesen perfekten Zustand nicht sofort herbeiführt. Es muss uns eventuell einfach reichen, dass er es tut, dass er erst diese Heilsgeschichte in Gang setzt und darin wirkt. Und es muss uns eventuell reichen, dass er es tut und dass er das Recht dazu hat, es zu tun und auch, dass es gut ist, dass er es so tut. Wir wissen, dass er die neue Schöpfung als Ziel hat. Und das ist ein gutes Ziel, ein geniales Ziel, das er hat. Und es kann uns reichen, dass es so ist und dass er das als Ziel hat. Weil er da verwirklicht, was seine ursprünglichen Absichten mit seiner Schöpfung waren. Und dann ist das das, was du daraus mitnehmen kannst. Es ist nicht alles ein ewiger Kreislauf, auch nicht in deinem Leben, sondern Gott hat einen Plan mit einem Anfang und mit einem Ende. Und du kannst damit rechnen, dass er dort ankommen wird. Wir warten nicht auf eine Ungewissheit. Oder auf irgendeine zufällige Zukunft. Wir warten auf das Ende, das der Schöpfer selbst vorgesehen hat. Wenn er die Welt machen kann, dann hat er auch alle Möglichkeiten, sie in den Zustand zu bringen, den er dafür gedacht hat. Kommt dir dein Leben manchmal eintönig vor? Willst du manchmal am liebsten raus? Aus aller Routine und allen ständig wiederkehrenden Aufgaben? Du kannst wissen, es wird einmal ein Ende geben. Und zwar ein Ende, das erst der Anfang ist von ewiger Harmonie, Ruhe und Feier. Weil es wird eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dort werden die guten Absichten des Schöpfers vollständig entfaltet werden. Das ist ein wirklich gutes und schönes Ende aus aller Eintönigkeit und aller Sehnsucht nach echtem Leben. Und dann ist das so viel mehr, wie es das im Leben von Phil Connors war. Phil Connors, ich weiß nicht, wer von euch den Film und täglich grüßt das Murmeltier kennt. Ich habe hier mal das Cover mitgebracht. Und in dem Film geht es eben um Phil Connors und der hängt in einer Zeitschleife fest. Also er erlebt tatsächlich denselben Tag immer wieder. Jeden Tag dasselbe. Täglich grüßt das Murmeltier. Durch diesen Film wurde das sogar zu einem Sprichwort. Wenn man eine unangenehme Sache immer wieder erlebt und es scheinbar kein Entrinnen daraus gibt. Und in diesem Film weiß Phil irgendwann schon ganz genau, was wann passieren wird. Und egal, wie er sich verhält, es hat keine Konsequenzen. Am nächsten Morgen beginnt der Tag wieder genauso wie vorher. Alles wird auf Null gesetzt. Und am Anfang findet er es noch richtig toll. Aber irgendwann wird es langweilig und ist es sogar richtig zum Verzweifeln, weil es einfach kein Ende nehmen will und schon gar kein gutes Ende. Er hängt in einer Zeitschleife fest und kommt da nicht raus. Kommt dir das auch manchmal so vor? Jeden Tag so gut wie dasselbe. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es in der Ewigkeit sein soll? Gott sagt uns, siehe, ich mache alles neu. Unser Leben und unsere Welt ist kein ewiger Kreislauf. Gott wird ein Ende setzen und dieses Ende wird erst der Anfang sein, und zwar von einem Leben, das alles andere als Langeweile und Eintönigkeit sein wird, sondern es wird eine Welt sein voll von dem Leben, wie es sich der Schöpfer selbst gedacht hat. Es wird eine herrliche Zukunft in seiner Gegenwart sein. Und dass es wirklich so eine herrliche Zukunft in seiner Gegenwart sein wird, das wird auch in dem nächsten Vers so richtig deutlich. Den habe ich überschrieben mit der Sieg über alles Leid. Weil da wird jetzt beschrieben, was für ein Zustand in der neuen Schöpfung da sein wird. Vers 4, da heißt es, und er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also es wird ein Zustand sein, bei dem der Tod nicht mehr sein wird. Und auch keine Trauer, kein Geschrei oder Schmerzen werden mehr sein. Also zusammengefasst, es wird nichts Schlechtes mehr geben. Und so wie das hier formuliert ist, wird es auch so sein, dass diese Sachen nicht nochmal wiederkommen können. Weil das Erste ist vergangen. Die erste Schöpfung, unsere Zeit, die noch von diesen Dingen geprägt ist, das war dann einmal. Es wird nicht mehr sein. Und darin ist beinhaltet, dass es auch nicht mehr wiederkommen wird. Also die ganze Geschichte mit Sünde und dem Bösen und dem Leid kann sich nicht nochmal wiederholen. Und das auch, weil wir als Menschen gelernt haben werden, dass Sünde schlecht ist. In der direkten Gegenwart Gottes und nach seiner Heilsgeschichte wird das eben nicht mehr passieren, dass wir sündigen und das Böse in diese neue Welt kommt. Also es wird nicht mehr möglich sein, dass da irgendwas Schlechtes reinkommt. Alles, was schlecht, böse und gefährlich ist, wird nicht existieren und nicht existieren können. Es ist ein völlig neuer Zustand, ein Zustand völliger Harmonie, Reinheit und des Friedens. Und das für immer. Und dann wird das wirklich so ein starker Kontrast sein zwischen dem alten Leid und dem neuen, vollkommenen Zustand. Also genauso ist das hier auch formuliert, dass man diesen Kontrast so wunderschön poetisch ein bisschen nachspüren kann. Jetzt gibt es noch Tränen und Schmerzen, Zerstörung und Unheil. Aber das wird vergangen sein und Gott wird sagen, siehe, ich mache alles neu. Er wird diesen neuen und vollkommenen Zustand herbeiführen. Und er wird das wirklich aktiv tun. Und er wird es auch an uns tun. Weil es heißt hier ja, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das heißt, alles, worüber wir traurig sein könnten, da wird er Trost für schenken. Und das ist so viel mehr, als dass er nur da reagieren wird, wo wir diese starke Emotionen des Weinens zeigen werden. Also selbst wenn du nicht so der bist, der seine Emotionen kennt oder ausdrücken kann, Gott kennt dein Herz. Und Gott weiß alles aus deinem Leben. Und er selbst wird in dieser neuen Schöpfung Heilung schenken für sämtliche Wunden, die bei dir da sind. Er wird alles ins Lot bringen, alles gut machen. weil er wird auch alles Unrecht, das begangen wurde, und alles Unrecht, das auch dir angetan wurde, er wird alles bestraft haben, an denen, die es begangen haben, oder an Jesus, der selbst für die Sünde derer bezahlt hat, die damit zu ihm kommen. Und dann wird es nichts mehr geben, worüber du traurig sein wirst. Nichts mehr geben, worüber du zornig sein wirst. Er wird jede Träne von den Augen abwischen. Ich glaube, Erinnerungen werden noch da sein, aber nicht so, dass sie uns belasten, sondern sie werden überwunden sein, weil er selbst wird die Heilung dafür sein und Trost geben. Er wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Und dass er das tut, das deutet darauf hin, dass wir wirklich innige Gemeinschaft mit ihm haben werden. Also weil, damit er uns die Tränen abwischen kann, muss er uns ja ganz nahe kommen. Und das ist die nächste Sache, die einfach unfassbar ist, dass der allmächtige Gott so fürsorglich und väterlich für jeden direkt da sein wird. Uns wird es an nichts mangeln. Gott selbst wird all unseren Mangel stillen. Es wird sich zeigen, er ist der, wonach wir uns die ganze Zeit über schon gesehnt haben. Und das zusammen mit dem, was wir an anderen Stellen haben, in der Offenbarung oder auch sonst in der Bibel. Es wird dort einen ewigen Lobpreis Gottes geben. Wir werden so begeistert von Gott sein und seine Herrlichkeit wird alles erfüllen und erfreuen. Es wird so klar werden, wie genial und wie herrlich er ist. Und es wird jedem von uns die pure Freude bereiten, einfach nur, wenn wir ihn sehen. Also wenn du dir mal überlegst, was ist das, was dir so richtig Freude bereitet? Also Freude wird ja immer von irgendwas erzeugt, von irgendwas angestiftet. Irgendwas löst in dir Freude aus. Manchmal passiert das ganz automatisch. Und so oder nur noch viel stärker wird das sein, wenn wir direkt bei Gott sind und wir einfach sehen und mit allen Sinnen erfassen, wer er ist und wie herrlich er ist. Wir werden nicht anders können, als zu staunen und dabei zu jubeln und uns an ihm zu erfreuen. Diese Verse hier lassen uns nur ein bisschen davon erahnen, wie das wirklich sein wird. Wir können es nur erahnen. Es ist der neue Himmel auf der neuen Erde, in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Und wenn wir da mal weiter überlegen, wie sehe das alles ohne Gott aus? Also weil wir Menschen versuchen, meiner Meinung nach ja auch immer wieder eine heile Welt zu schaffen, weil wir uns danach sehnen. Nach irgendeiner Form von heiler Welt. Wir Menschen haben irgendwelche Zielvorstellungen davon, wie diese Welt aussehen kann, wie sie heil ist und wie man das erreicht. Und ich würde sagen, grundsätzlich sind das Utopien, die nicht erreicht werden können. Vor allem, weil das Hauptproblem, das menschliche Herz, nicht einfach so verändert werden kann. Sondern was bei Utopien gemacht wird, auf Kosten irgendwelcher anderer oder auf Kosten irgendwelcher schöner Sachen, wird versucht, einen besseren Zustand zu erreichen. Man meint, eine heile Welt wird erreicht, wenn man allen Besitz gleichmäßig verteilt oder durch immer bessere Technologien oder wenn Recht und Ordnung konsequent durchgesetzt werden und gelebt werden. Oder eine heile Welt wird es dann sein, wenn es in der Natur gut geht und auch wir körperlich gesund leben. Aber das geht alles immer nur auf Kosten von anderen Dingen oder Personen. Es wird versucht, das wegzunehmen, was unserer Meinung nach schlecht und böse ist. Und da mögen definitiv auch manche Sachen von richtig sein, aber niemals insgesamt. Und vor allem werden wir mit manchen Sachen auch nie fertig werden, wie mit unserem Herz, wie mit Tod und Krankheit. In der neuen Schöpfung wird es so sein, Gott wird eine Welt schaffen, wo er weggenommen hat, was wirklich böse ist. Er weiß am besten, was böse ist und er hat die Macht dazu, es auch wegzunehmen. Und er hat es besiegt, indem er selbst dafür gestorben ist. weil sein Tod am Kreuz auch dafür die Grundlage ist, weil er mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Also er hat nicht andere bezahlen lassen, um diesen heilen Zustand zu erreichen, sondern er hat selbst gelitten, damit Menschen an diesem vollkommenen heilen Zustand teilhaben können. Bei unseren Utopien, da haben wir Menschen, die andere leiden lassen, um einen guten Zustand zu erreichen. Hier haben wir einen Gott, der selbst das größte Leid durchlebt, um das Böse zu besiegen und unsere Sünde zu sühnen. Durch seine Vergebung, die er durch Jesu Tod erwirkt hat, löst er das, was das Hauptproblem mit uns Menschen ist, unser Herz. Das dann aber mit der ganzen Schöpfung vollkommen rein, heil und heilig sein wird. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und auch alles, was ihn verursachen könnte, wird nicht mehr sein. Keine Sünde, keine Krankheit, keine Bosheit. Es wird sein, wie am Anfang, nur noch besser, weil es nicht noch einmal kommen wird, das Böse. Alles Leid wird ein für allemal überwunden sein. Und das heißt dann, es wird so sein, dass alles wieder rein und heil sein wird. Und darauf schauen wir jetzt in einem letzten Punkt nochmal genauer, nämlich mit diesem Vers, den wir für dieses Jahr als Jahreslosung haben. Siehe, ich mache alles neu, wenn alles wieder rein und heil sein wird. Diese Worte sagt eben Gott selbst, Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also der, der auf dem Thron sitzt, der Allmächtige, der Schöpfer, der die Fähigkeiten dazu hat, sein Plan hat dann ein Ende, er wird ans Ziel gekommen sein. Und er sagt, ich mache alles neu. Und wenn er das sagt, dann wird er es machen. Und wenn er es macht, dann wird es auch wirklich so sein. Und dann meint dieses alles neu machen eben, dass das Alte überwunden sein wird. Er wird alles so machen, dass es gut, dass es rein und heil sein wird. Es wird ein kompletter Neuanfang sein, eine neue Schöpfung. Und die das auch bleibt, was wir uns nicht vorstellen können. Bei uns haben neue Sachen ja auch immer einen Reiz. Ein neues Auto, oder ein neues Gerät, eine neue Freundschaft, ein neues Reiseziel. Aber bei uns gehen die Sachen irgendwann kaputt oder sind irgendwann abgenutzt, verlieren ihren Reiz. Das wird dort nicht sein. Ganz unabhängig davon, wie genau diese Welt sein wird. Es wird ähnlich sein, aber auch anders. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber was wir wissen ist, es wird dort sein. Das, was dort sein wird, es bleibt heil und es bleibt gut und es bleibt rein. Und es wird auch nicht durch Sünde oder irgendwas Böses irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Es wird alles rein und heil sein und für immer bleiben. Er macht alles neu. Und diese Aussage leitet er ein mit siehe. Siehe, das heißt, darauf sollen wir unser Augenmerk richten. Siehe, Achtung, jetzt kommt etwas, das wichtig für euch ist. Siehe, ich mache alles neu. Das kann und das soll uns aufatmen lassen, dass das kommen wird nach all dem Leid. Und das kann uns eben schon jetzt aufatmen lassen, wenn wir auf dieses Ende schon jetzt schauen und auch das in all dem Leid und Getöse, was jetzt schon da ist. Aber es kann uns aufatmen lassen und es kann uns vor allem deshalb aufatmen lassen, weil wir wissen, in Jesus dürfen wir mit dazugehören. Er muss das Böse nicht an uns richten, weil Jesus schon dafür bezahlt hat. Wenn man sich davon hat befreien lassen, man um Vergebung der Sünde gebeten hat, dann gibt es an uns nichts, was in der neuen Schöpfung draußen bleiben muss. Wenn du angenommen hast, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dann bist du vor Gott rein und kannst in dieser neuen Schöpfung mit dabei sein. Wenn Jesus dein Herr und dein Heiland ist, dann hat diese neue Schöpfung sozusagen in dir schon angefangen. So sagt es die Bibel. Zum Beispiel in Epheser 2, Vers 10, da heißt es, alle, die durch Jesus Vergebung ihrer Schuld erlebt haben, über die gilt, Vers 10, wir sind geschaffen in Christus Jesus. Also geschaffen nicht nur als, ja, irgendwie als Menschen, wie wir es eh schon sind, weil Gott damals am Anfang der Welt geschaffen hat, sondern wir sind in Jesus nochmal neu geschaffen worden. Korintherbrief heißt an einer anderen Stelle, einer ähnlichen Stelle, Kapitel 15, Vers 49, so wie wir das Bild von Adam trugen, also wir waren so, wie der erste Mensch ist, so werden wir als Kinder Gottes auch das Bild des zweiten Adams tragen, das Bild Jesu tragen, ihm ähnlich sein, nämlich genauso rein und heil, weil wir in ihm neu geschaffen sind. Und man könnte auch noch 2. Korinther 5, Vers 17 mit dazu nehmen. Da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also wenn du mit Jesus lebst, du Christ bist, dann hat die neue Schöpfung schon in dir angefangen, weil dein altes, sündiges Herz wurde verwandelt in ein neues, lebendiges Herz, das auf seinen Schöpfer reagiert und empfänglich ist für sein Reden und Handeln. Und allein darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, wie gut oder wie fromm du bist, und schon gar nicht im Vergleich mit anderen. Und es kommt nicht darauf an, was du aus deinem alten Leben alles an Sünde, Ballast oder Verletzung mitbringst, sondern es kommt nur darauf an, dass du zulässt, was Gott für dich will. Und dazu musst du nur deine Sünde ihm gegenüber eingestehen und dein Vertrauen auf Jesus setzen, dass er alles für dich schon getan hat und dass er gerecht ist, auch wenn du es nicht bist. Und in diese Richtung geht auch der Vers aus Galater 6, Vers 15. Und mit diesem Vers können wir auch nochmal an den letzten Sonntag denken, wo es um die Beschneidung ging. Weil da heißt es, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, ob Jude oder nicht Jude. Es kommt nicht darauf an, was du bisher mitbringst oder wie fromm du im Vergleich zu anderen bist, was damals alles mit der Beschneidung in Verbindung gebracht wurde. Das gilt nichts. Was etwas gilt, ist, ob Gott dein Herz verändert hat, beziehungsweise ob er es neu geschaffen hat. Und das geht nur, wenn du ihm bekennst, was da an deinem eigenen Versuchen zu leben alles verkehrt war. Aber er will neu machen. Er will dich neu machen. Und er wird eines Tages diese Welt neu machen. Und dann möchte ich dir das am Anfang dieses Jahres mitgeben. Einmal dir, wenn du noch kein Kind Gottes bist, wende dich Jesus zu und bitte ihn um Vergebung. So wirst du eine neue Schöpfung, gereinigt auch für die Ewigkeit bei Gott. Es wird nicht alles sofort gut werden, wenn du Christ wirst. Das sagt Jesus an keiner Stelle. Aber es wird einmal alles gut werden und du kannst dabei sein, wenn du dich schon jetzt von ihm neu machen lässt. Und das wird sich dann auch auf dein Leben im Hier und Jetzt auswirken. Wenn du weiter Fragen dazu hast und Interesse daran hast, melde dich gern bei mir oder bei jemand anderem hier aus der Gemeinde, dass wir zusammenschauen, wie ist es für dich in deiner Beziehung zu Gott? Was heißt es, ihm zu vertrauen? Was hindert mich, ihm zu vertrauen? Kann ich ihm vertrauen? Wir sind offen für alle Arten von Gesprächen über Gott und unser Leben. Oder besuchst weiter Gottesdienste hier oder woanders, lies in der Bibel und bete und suche Gott von ganzem Herzen, dann wird er sich von dir finden lassen. Und wenn du schon Kind Gottes bist, will ich dir am Anfang dieses Jahres mitgeben, freue dich, dass du Kind Gottes bist. Freue dich, dass du eine neue Schöpfung bist. Das ist das Größte, was du haben kannst. Such nicht in dieser Welt nach Glück oder nach Heil, sondern suche es in der zukünftigen. Tue jetzt alles dafür, damit du dann dort umso mehr Gewinn haben wirst, indem du jeden Tag nach Gott fragst und nach seinem Willen für dein Leben fragst. Und indem du investierst, deine Zeit, deine Kraft, dein Geld, dass du diese Sachen investierst, um ihn zu suchen und um ihn damit zu ehren. Dass du auslebst, wozu er dich als Christ neu geschaffen hat. Lebe heilig und zielstrebig, lebe nach seinen guten Ordnungen und strebe nach Geduld, nach Freundlichkeit, nach Liebe, nach Selbstbeherrschung, weil all das zeigt, wie er ist und weil du ihm damit Ehre machst und weil du damit anderen Lust machst, auch zu diesem Gott zu kommen, der das Alte überwunden hat und alles neu macht. Und das wünsche ich uns, dass wir das dieses Jahr an uns selbst erleben dürfen, an unseren Herzen, dass er da Sachen neu macht und wir auch hoffnungsvoll darauf blicken können, dass er einmal wirklich alles neu machen wird. Denn genau das sagt er: Siehe, ich mache alles neu. Amen. Wünsche ich uns allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte uns gerne noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.